Das geht um was Abstraktes, Lobbying, aber ich versuche das so abstrakt zu machen, wie es den Anschein hat, sondern versuche mit Beispielen das richtig konkret zu machen. Die Frage ist, gibt es durch Lobbying eine Gefährdung der Demokratie? Also, ich glaube, dass ich diese Frage erst am Schluss versuche zu beantworten. Also ich würde es eher umdrehen und fragen, was muss sozusagen für das Funktionieren der Demokratie sichergestellt sein oder welche Kriterien müssen gewährleistet sein, dass Demokratie funktioniert. Natürlich gibt es durch Lobbying, also das heißt durch Interessengruppen, durch die Arbeit der Interessengruppen. Lobbying ist ja nichts anderes als die Arbeit der Interessengruppen, Politik zu beeinflussen. Das ist eigentlich was ganz Altes. Es gibt schon immer nur, deshalb die interessante Frage ist, warum benutzen wir heute diesen Begriff Lobbying und was unterscheidet das, was es früher nicht gab? Und vielleicht kommt man dann da auch auf eine Antwort auf die Frage, gibt es eine Gefährdung der Demokratie, worin besteht die? Und vor allem die viel interessantere Frage noch, was kann man dagegen machen? Also es gibt natürlich schon eine pauschale Antwort, dass man sagt, okay, man muss alle Lobbyisten verbieten oder alle Lobbyisten raus aus Berlin oder raus aus Brüssel und so weiter. Aber ich glaube, das ist eine relativ unrealistische Antwort, sondern man muss sich mit dem auseinandersetzen, was da ist und was man machen kann. Ja, die letzte Bundestagswahl hat das ja deutlich gezeigt, was los ist, wenn eine Regierung abgelöst wird. Wir suchen eine ganze Reihe von Leuten, die vorher ordentliche Jobs hatten mit einem ordentlichen Einkommen, suchen plötzlich neue Tätigkeitsfelder. An erster Stelle Bundeskanzler Schröder, der hat sofort dann einen Job bekommen bei Gazprom. Also auch eine ziemlich umstrittene Geschichte. Die einen sagen, das sei schon im Bereich der Korruption, die anderen sagen, es sei noch, das sei zwar politisch instinktlos, also sozusagen moralisch, politisch-moralisch nicht korrekt, aber es sei noch nicht im Bereich des Strafbaren. Auf jeden Fall, das ist ein mächtiges Diskussionsfeld. Der nächste, Kaya Koch-Weser, der war Staatssekretär im Finanzministerium. Der ist jetzt tätig für die Deutsche Bank. Und das war deshalb auch ein Politikum, weil Herr Koch-Weser dafür zuständig war, dass Deutschland hat ja Kredite an Russland gegeben. Und diese Kredite hat Koch-Weser als zuständiger Finanzstaatssekretär an die Deutsche Bank verkauft. Das heißt, der Bund brauchte Geld und hat dann diese Kredite an die Deutsche Bank verkauft. Und diesen Verkauf hat Kaya Koch-Weser gemanagt. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich ein Problem ist, dass jemand, der vorher diesen Verkauf der Kredite gemanagt hat, an ein Unternehmen, Deutsche Bank, dass der ungefähr ein paar Monate später dann für diese Bank tätig wird. Also da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass da dass da ein Geschäft gemacht worden ist, sozusagen hinterm Rücken, weil also ausschließen kann man es nicht. Und es war ja auch ein Politikum, dass viele gesagt haben, also das geht nicht, da muss eine Bremse rein, also das geht nicht, dass jemand, der sozusagen politisch etwas entschieden hat, dann für die Begünstigten, und das war ja, die Deutsche Bank hat ja durch diesen Übertrag ein Geschäft gemacht, dass derjenige dann für diese Begünstigten tätig wird. Ein ähnlicher Fall war vor ein paar Jahren Martin Bangemann, der war Kommissar bei der EU, der ist dann bei der spanischen Telefongesellschaft Telefonica tätig geworden, auch in einem Bereich, den er vorher sozusagen politisch betreut hat. Also da sieht man mal, welche Riesenprobleme es damit gibt. Ein weiterer Fall war der Minister Müller, der schon in der ersten rot-grünen Legislaturperiode ausgeschieden ist. Der ist dann zur Ruhrkohle AG und der hat dann später seinen Staatssekretär Alfred Tacke nachgezogen. Und beide waren, oder Tacke hat das dann gemacht, beide waren für die Ministererlaubnis zuständig, dass Aktienpakete verkauft werden konnten, dass es einen Zusammenschluss gab zur RAG und so weiter. Also ich zeige Ihnen nur mal damit, dass diese Beispiele, die gewisser Weise auch mit Lobbying zu tun haben, nämlich dass Politiker dann die Seite wechseln. Da kann man sagen, natürlich müssen Politiker, wenn sie ausscheiden aus dem politischen Geschäft, irgendwas tun. Das ist zwar richtig, aber man muss auch sehen, dass dann bestimmte Fristen eingehalten werden müssen oder eben die Leute nicht in diesen Feldern tätig werden dürfen, die sie vorher politisch verantwortet haben. Also, das ist der erste Punkt, wenn es um Lobbying und Demokratie geht. Also ganz nahe. Der zweite Punkt ist, dass es wir, und das ist ja vor 2 Jahren rausgekommen, dass im Bundestag eine ganze Menge Abgeordnete sitzen, die Nebeneinkünfte hatten oder immer noch haben von Unternehmen, für die sie entweder etwas tun, also das heißt eine Gegenleistung erbringen oder eben keine Gegenleistung erbringen, dass diese Abgeordneten quasi sowas wie interne Lobbyisten sind. Man ist ja nicht Lobbyist, indem man tatkräftig für eine Sache irgendwie tätig wird, sondern man ist auch Lobbyist, indem man eine Sache verzögert oder sozusagen durch Inaktivität irgendwie auffällt. Also weil man kann politische Entscheidungen oder politische Dinge auch durch Inaktivität sozusagen befördern, indem man einfach den Zustand lässt, wie er ist, oder Entscheidungen, die notwendig wären, rauszögert. Da gibt es jetzt seit kurzem Änderungen, dass Bundestagsabgeordnete ihre Nebentätigkeiten erstens dem Parlamentspräsidenten offenlegen müssen, und dann gibt es noch eine zweite Hürde, dass der Parlamentspräsident dann bestimmte Nebentätigkeiten publizieren muss. Das ist aber noch nicht durch, weil es von verschiedenen Abgeordneten Einsprüche gibt beim Bundesverfassungsgericht, dass der Bundestagspräsident Herr Lammert das nicht dürfe. Also anzeigenpflichtig ist, also was noch nicht heißt, dass es veröffentlicht wird, also ich referiere jetzt nur mal, also ich zeige nur mal, was sozusagen geplant ist, das Gesetz ist noch nicht umgesetzt. Anzeigenpflichtig ist Nebentätigkeit, Einkünfte von Nebentätigkeiten ab 1.000 Euro im Monat. Dann gibt es eine Veröffentlichungspflicht. Es gibt 3 Schwellen, 1.000 bis 3.500 Euro im Monat, bis zu 7.000 und dann über 7.000. Das ist natürlich für alle interessant, die relativ hohe Nebeneinkünfte haben. Und geklagt hat beispielsweise auch Friedrich Merz, nicht ohne Grund, weil Friedrich Merz für eine große amerikanische Anwaltsfirma tätig ist. Der Hintergrund ist der, dass diese Anwaltsfirma, für die Friedrich Merz tätig ist, Sie erinnern sich, es gab ja mal einen Versuch eines Hedgefonds, den Verkauf oder den Kauf der deutschen Börse, die deutsche Börse wollte ja die Londoner Börse kaufen. Und das hat der Hedgefonds TCI vereitelt, weil er gesagt hat, also was die deutsche Börse so an Barmitteln hat, das soll an die Aktionäre, das heißt auch an uns, an die Hedgefonds geschüttet werden. Und diese Anwaltsfirma, für die Friedrich Merz tätig ist, hat diesen Hedgefonds beraten. Also das heißt, da gibt es schon sehr spannende Verbindungen, und deshalb ist es auch wichtig zu wissen, für wen welche Abgeordneten tätig sind und was sie da für Einkommen erzielen. Das heißt also, wir brauchen hier Transparenz. Und Sie sehen, und das sind nur ganz wenige Fälle. Also es gibt noch, wenn man weiter graben würde, viel, viel mehr Fälle, die entweder über Nebentätigkeiten laufen oder über diese Dinge, die ich Ihnen als erstes dargestellt habe, dass Abgeordnete relativ schnell, wenn sie aus der Politik ausgeschieden sind, in das Lager der Lobbyisten wechseln. Da kann man ja erstmal sagen, ja gut, irgendwas müssen sie tun, aber ich denke, wenn, dann muss es so geregelt werden wie bei generell bei der Bundeswehr, dass man sagt, okay, nach einer bestimmten Frist, nach 1, 2, 3, 4 oder 5 Jahren, nur in Bereiche wechseln, die mit ihrem Tätigkeitsbereich nichts zu tun haben. Also das heißt, der erste Punkt wäre schon, dass wenn es um Lobbying geht, dass es natürlich auch immer um das Verhältnis von Interessengruppen zu den politischen Entscheidern geht, das heißt zu den Politikern, dass hier ein gewisser Abstand da sein muss oder dass hier auch seitens der Politiker nicht alles ist, sozusagen gleich justiziabel, gleich sozusagen eine Verfehlung im Sinne von Korruption, sondern gibt es einen ganz großen Graubereich auch sozusagen, was politisch, moralisch noch rechtfertigbar ist und was nicht. Also das heißt, die Politiker müssen auch in dem Sinne korrekt und aufrichtig handeln. Also das wäre der erste Punkt. Und dann kommt natürlich hinzu, dass es gegenwärtig, und da wird es dann richtig deutlich, gegenwärtig natürlich viele Entscheidungen gibt oder viele Entscheidungen anstehen, wo Lobbying ganz, ganz deutlich wird. Ich nenne nur Gesundheitssystem. Also es steht ja bevor, dass das Gesundheitssystem umgebaut wird. Nur es ist noch nicht klar, in welche Richtung. Und wenn Sie angucken, dass im Gesundheitsbereich rund 460 Lobbygruppen aktiv sind, die alle versuchen, auf diese Entscheidung oder auf die Richtung der Entscheidung Einfluss auszuüben, dann sehen Sie, welcher Druck da im Moment da ist. Ein weiterer Bereich sind die Gas-Strompreise. Also wie lange Zeit versucht worden ist, eine Regulierungsbehörde in Deutschland zu verhindern, auch durch die Arbeit der internen Lobbyisten, also von Politikern, die auf der Payroll von der großen Energieversorger stehen oder standen. Und das war erstmal Inaktivität, erstmal nicht entscheiden, die Entscheidung rauszögern. Und damit haben die ihre Aufgabe schon erfüllt gehabt. Weitere wichtige Punkte sind, dass, und da will ich Ihnen jetzt nochmal zwei Beispiele bringen, wie Lobbygruppen heute auch am Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind. Lobbying ist ja nicht etwas, wo nur von außen Druck ausgeübt wird, sondern Lobbying ist, um es zu beschreiben, ist auf die politischen Entscheider durch informelle Tätigkeiten einzuwirken. Informell heißt, es ist nicht öffentlich. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt keine Verfahren dafür. Das heißt, es ist nicht geregelt. Es ist nirgendwo niedergelegt, wer wen kontaktieren darf. Und Lobbying geschieht auch vor allem über Kontaktnetzwerke. Guter Lobbyist sagt, oder jeder gute Lobbyist weiß und bekennt es auch, wenn er gefragt wird, dass seine Tätigkeit auf den Kontaktnetzwerken ruht, die er sich aufgebaut hat. Und deshalb ist es auch immer für, wenn es um Lobbygruppen geht oder wenn es um Unternehmen geht oder um Verbände oder um Agenturen, die Lobbydienste anbieten, die holen sich dann Politiker, weil diese Politiker erstens wissen, wie der Politikprozess läuft und sie haben Kontaktnetzwerke aufgebaut. Diese Kontaktnetzwerke sind sozusagen das Kapital der Lobbygruppen, weil auf diesem Weg können die einzelnen Lobbyisten dann, wenn es notwendig wird, ja, zum Ministerialbeamten gehen, zu jemand, der in der Fraktion sitzt, ein Referent, der jetzt einen wichtigen Gesetzentwurf vorbereitet, gehen, um mit ihm, weil sie ihn kennen, weil diese Bekanntschaft sozusagen über Jahre hinweg gewachsen ist, dann mal drüber sprechen, ja, wie das denn aussieht, was die Fraktion noch so plant, was im Ministerium geplant ist, wie die Konstellationen aussehen, also wer was dagegen hat, wie gegebenenfalls, der Lobbyist kann natürlich dann auch unten, wie gegebenenfalls dann auch die eigene Position durchgesetzt werden kann. Das heißt, diese Kontaktnetzwerke sind auch der Rohstoff. Gleichzeitig ist es für die Lobbyisten natürlich immer wichtig, dass sie, und das sagen natürlich im Gegenzug Politiker, das Ganze ist ja auch ein Tauschverhältnis. Also das heißt, die Politiker haben ja auch was davon. Also das heißt, sie werden mit Informationen beliefert. Das heißt, und diese Informationen müssen gut aufbereitet sein. Das heißt also, Lobbying bedeutet auch, nicht nur Leute zu kennen und diese Kontaktnetzwerke zu pflegen, sondern Lobbying bedeutet auch, zur richtigen Zeit mit der richtigen Information oder mit der richtig aufbereiteten Information zur Stelle zu sein. Das heißt, schnell zu sein, die Information kurz zusammenzufassen, meinetwegen Argumente, wenn es darum geht, jetzt bei einer Verhandlung, dass die Abgeordneten, die auf der Seite der Lobbygruppe stehen, dann auch mit den richtigen Argumenten versorgt werden und dass diese Informationen auch zum richtigen Zeitpunkt kommen. Das heißt, ein guter Lobbyist liefert kurze Papiere, kurze Informationen, prägnante Informationen und zum richtigen Zeitpunkt. Und der behelligt seinen Abgeordneten oder seinen Ministerialen auch nur, wenn es notwendig ist. Das heißt, weil diese Kontakte sind wertvoll. Die darf man nicht verbrennen. Man darf nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Ministerialbeamten laufen oder irgendwo anklopfen. Das sind Dinge, die Lobbyisten immer wieder zählen, wenn sie über ihre Arbeit berichten. Das hört sich relativ unspektakulär an, ist es aber nicht, weil mittlerweile gehört viel sozusagen Professionalität dazu, weil der Lobby, in Berlin gibt es ungefähr 10.000 Lobbyisten. In Berlin gibt es 4.000, in Brüssel 15.000 Lobbyisten. Und können Sie sich vorstellen, in Berlin allein 4.000 Lobbyisten, das heißt, es gibt auch eine Konkurrenz der Lobbyisten. Ich habe, weil ich mich mit diesem Thema seit längerem beschäftige, auch in der Universität, ich mache eine Lehrveranstaltung, wo ich mir dann aus ganz unterschiedlichen Gruppen Leute, also Lobbyisten einlade, die das nächste Mal ist jemand dran von der privaten Krankenversicherung, dann kommt Herr Groth vom WWF und dann kommt jemand vom Verband. Und ich habe auch Interviews gemacht, also Hintergrundinformationen mit Verbänden, und die sagen, auch ganz großen Wirtschaftsverbände, die haben ein Problem, weil nicht nur wir heute mehr sprechen, sondern neben uns spricht plötzlich Siemens, BASF und die ganzen anderen Firmen, und dann kommen die NGOs noch hinzu und wir werden nicht mehr gehört. Also sagen die großen Verbände. Was man natürlich immer relativieren muss, aber sie haben heute mehr oder minder auch so ein Stimmengewirr, und wenn im Gesundheitssektor 460 Stimmen auftreten, dann kann sich natürlich dann erstens der Politiker oder der Ministerialbeamte oder der Minister oder der Referent, je nachdem, wer sozusagen im Fadenkreuz der Lobbyisten ist, der kann sich natürlich aussuchen, wen er hören will. Und zweitens müssen die Lobbyisten natürlich auch gucken, dass sie sozusagen die Konkurrenz wegdrücken und genau ihre Position sozusagen vorbringen. Und das heißt natürlich, nur die Positionen werden dann natürlich auch gehört, die von Organisationen kommen, die eine relativ große Macht haben. Das heißt, es geht dann natürlich dann schon auch an den Abgeordneten über den Wahlkreis, wo gesagt wird, pass mal auf, wir haben so und so viele Arbeitsplätze hier im Wahlkreis und wir erwarten von dir, dass du so und so entscheidest. Also das kommt natürlich auch. Also es ist nicht nur auf der Bonner Ebene, sondern es wird auch im Wahlkreis dann auch ausgeübt. Und natürlich, Abgeordnete sind ja auch begierig, sich zu profilieren. Das heißt, sie wollen natürlich auch dann, wenn 250 SPD oder CDU-Abgeordnete da sind, jeder Abgeordnete will sozusagen hervorstechen, und wenn ein Abgeordneter sozusagen gute Argumente hat, geliefert bekommt und plötzlich so große Interessen vertreten darf, dann fühlt er sich natürlich geschmeichelt, wenn er sozusagen von einer bestimmten Lobbygruppe dann munitioniert wird. Das heißt, damit wertet er natürlich seine Position auf, und das wissen natürlich auch Lobbyisten. Und das macht es natürlich etwas schwierig. Und es kommt hinzu, der Kernpunkt von Lobbying ist ja nicht nur Informationen zu liefern, sondern, also wenn man mal Klartext redet mit Lobbyisten, dann geht es darum, einen Gesetzentwurf zu liefern. Mit dem Ziel, dass dieser Gesetzentwurf dann natürlich dann angenommen wird. Also, und das heißt, wenn Sie Lobbygruppen oder Lobbyabteilungen von Verbänden oder von Agenturen nehmen, dann haben Sie oder beobachten Sie die Tendenz, dass es immer mehr Anwälte gibt in diesen Gruppen. Und diese Anwälte sind dazu da, die Gesetze zu formulieren, weil das ist sozusagen die Grundlage, auf der verhandelt wird. Weil dann kann man sagen, okay, wir haben folgenden Vorschlag für diese Regelung XY. Und der Vorschlag sieht so aus. Und ein Anwalt hat natürlich auch den Vorteil, dass er so auf Augenhöhe mit den Ministerialbeamten dann reden kann. Er hat den Vorteil, dass er sozusagen für seinen Mandant sprechen darf. Das ist ja sozusagen der Job des Anwalts. Und er kennt sich mit der Materie aus. Das läuft dann so, also das erste Beispiel, das ich Ihnen erzählen kann, da gibt es ganze Menge Beispiele, das Gesetz, das ist ganz umständlich, Gesetz zur Förderung des Finanzmarktes, Finanzmarktfördergesetz. Da ging es vor 2-3 Jahren, da ging es darum, dass es in Deutschland Hedgefonds zugelassen werden sollten, die dann von Müntefering wiederum kritisiert worden sind, weil sie kennen diese ganze Geschichte. Und das war so, dass dieses Finanzmarktfördergesetz teilweise geschrieben worden ist von Vertretern des Bankenverbandes. Diese Vertreter des Bankenverbandes wurden in das Finanzministerium für einen Zeitraum ein halbes Jahr abgeordnet mit dem Auftrag, dass sie an diesem Gesetz mitformulieren sollten. Natürlich hat das natürlich auch einen Hintergrund. Es gab offensichtlich im Finanzministerium nicht das Know-how, um so ein Gesetz zu machen. Ob das jetzt Gesetz gut oder schlecht geworden ist, will ich jetzt erstmal gar nicht diskutieren, sondern die dachten, wir holen uns erstmal Vertreter des Bankenverbandes und die formulieren für uns mit dieses Gesetz mit. Und ich war zufällig mal bei einer Diskussion im Bundestag und da war auch der Sekretär des Finanzausschusses. Also der Bundestag hat eine große Verwaltung und jeder Ausschuss hat auch ein Ausschusssekretariat und dann gibt es einen Sekretariatsleiter. Und da habe ich dieses Thema auch dann mal vorgebracht und es sagte der Sekretariatsleiter, ja, das stimmt, die Vertreter des Bankenverbandes hätten dieses Gesetz mehr oder minder sozusagen federführend formuliert. Aber, hat er dann gesagt, wir in dem Fall natürlich die Abgeordneten des Finanzausschusses, wir hätten dieses Gesetz wieder zu unserem eigenen gemacht, indem wir so und so viele Änderungen vorgebracht hätten oder reingeschrieben hätten. Und letztlich hat es ja der Bundestag beschlossen, also hat der Bundestag dieses Gesetz ja sich zu eigen gemacht. Aber so werden Gesetze formuliert und das ist kein Einzelfall. Ein anderer Fall ist dieses Gesetz zu öffentlich-privaten Partnerschaften. Da hatten wir eine irre Auseinandersetzung mit Michael Wörsch, weil dieses Gesetz, also ÖPP-Gesetz, also wenn, da geht es darum, wenn beispielsweise eine Autobahn oder privatisiert werden soll oder eine Firma sagt, okay, ich übernehme eure gesamten Schulen für 25 Jahre, ihr bezahlt einen bestimmten Betrag und wir halten den Schuss. Und dieses ÖPP-Gesetz, da gab es 2 Artikel in der Zeit, einmal in der Zeit und einmal in der Süddeutschen vor kurzem. Dieses ÖPP-Gesetz ist auch so zustande gekommen, dass es eine Arbeitsgruppe gab, an der 40 Ministeriale und 60 Top-Juristen aus diesen ganzen großen amerikanischen Anwaltskanzleien drin waren, also die sich auskannten mit diesem Thema öffentlich-private Partnerschaften. Das ist ja ein komplett neues Feld, relativ interessant für große Unternehmen, die in diesen Bereich investieren wollen. Und angestoßen hat das ein Herr Kleinlein von einer amerikanischen Anwaltsfirma, der auch mit in dieser Kommission drin saß. Und diese Kommission, eben aus 40 Ministerialen und 40 Externen, die haben dieses Gesetz geschrieben. Interessant wäre natürlich jetzt genau zu wissen, wer hat welche Teile geschrieben. Aber also wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, die wir immer so im Sozialkundeunterricht oder irgendwie in der Schule gelernt haben, die Gesetze werden von der Ministerialbürokratie geschrieben. Es stimmt so nicht, sondern die Gesetze werden dann, also wenn es hochkommt, sozusagen von diesen berühmten Arbeitsgruppen geschrieben. Das heißt, es sitzen eine ganze Menge Leute drin, entweder direkt von den Interessengruppen und in dem Fall sind ja diese amerikanischen Anwaltsfirmen auch faktisch Interessengruppen, weil diese Anwälte sagen natürlich wortwörtlich auch, wir haben hinterher, wenn es darum geht, dann zu privatisieren, ganz gute Startposition, weil wir zu diesen Unternehmen hingehen können und sagen, wir haben dieses Gesetz sozusagen mitformuliert, wir wissen, wo die Haken und Ösen sind und wir können euch gut beraten. Die haben natürlich bei dieser Arbeitsgruppe kein Honorar genommen, das versteht sich von selber, sondern die haben einfach angesammelt. Es kommt in der Süddeutschen war das nochmal sozusagen nochmal eine Umdrehung schärfer beschrieben. da wurde beschrieben, dass, oder wurde berichtet, dass eine Anwaltsfirma mittlerweile sogar Gesetze auf Vorrat macht. Auf Vorrat in dem Sinne, dass sie sagen, oder dass sie gucken, was macht die Regierung und was müsste gemacht werden. Und da haben sie einfach ein Feld entdeckt, irgendein XY-Feld, da müsste demnächst irgendwas gemacht werden. Und da haben sie schon mal ein Gesetz formuliert, für den Fall, dass die Regierung dort tätig wird. Wenn der Fall sein sollte, gehen sie zur Regierung hin und sagen, hier, wir haben schon einen Vorschlag, wie ihr das machen könnt. Und das nimmt zu. Das nimmt natürlich zu, weil die Ministerialbürokratie, natürlich, Sie müssen sich das vorstellen, so eine Ministerialbürokratie ist ja so, der Bund muss pro Jahr 1,5% der Stellen abbauen. Das heißt, also im Grunde genommen kann der gar keine Leute neu einstellen. Also der Matthias Machnik hat das vor kurzem erzählt, der Staatssekretär der Ministerium im Arbeitsministerium, der sagt, okay, eigentlich bräuchten wir neue Leute, frisches Blut, die auch für neue Gesetzgebungsmaterien, für neue Themen, neue Sichtweisen sozusagen reinkommen. Das geht aber gar nicht, weil wir gar keine neuen Leute aufnehmen müssen, weil wir, da geht ja niemand raus. Die sind alle Beamte, die bleiben drin, bleiben so 20, 30, 40 Jahre auf ihren Stellen sitzen. Wir haben aber einen Bedarf, neue Materien sozusagen durch neue Köpfe bearbeitbar zu machen. Da können wir aber nicht einfach Leute holen, weil das geht nicht. Also machen Sie diese Arbeitsgruppen, wie ich es beschrieben habe, und holen dann praktisch die Lobbyisten in diese Arbeitsgruppen rein. Die formulieren dann die Gesetze mit. Okay. Viele sagen, überhaupt kein Problem, das ist ja nur ein Vorschlag. Entscheidend ist, ob der Bundestag mit seiner Mehrheit sagt, ja, so wollen wir es machen oder nein, so wollen wir es nicht machen. Also das heißt, solange demokratisch entschieden wird, ist es überhaupt kein Problem, ist sozusagen das Gegenargument. Aber Faktum ist, dass wir es heute genau mit diesen Problemen zu tun haben, dass das Gesetzgebung schon lange nicht mehr allein aus den Ministerien kommt oder von den Ausschüssen. Also ein anderes großes Thema ist beispielsweise die anstehende Steuerreform. Also da hat ja die Stiftung Marktwirtschaft plus der Sachverständigenrat zwei große Reformvorschläge vorgelegt. Also bei der Stiftung Marktwirtschaft kommt demnächst so ein umfassender Entwurf für das Unternehmens- und Einkommensteuerrecht und für die Kommunalsteuer. Da wird sich natürlich der Herr Steinbrück natürlich nur so, sozusagen, so hat es schon angekündigt, wie Steinbrück daraus bedienen. Aber das Beispiel zeigt auch, dass immer mehr Leute von außen komplette Gesetzeslösungen zuliefern. Und diese Leute von außen haben natürlich alle Interessen. Und das heißt, kurz und gut, der Kernpunkt von Lobbying ist, wie schaffe ich es, via Gesetzesvorlage meine Interessen so reinzubringen, dass sie dann mit ein paar Argumenten noch versehen, dann sozusagen als Vorlage für eine Entscheidung dienen. Das ist natürlich schwierig im Gesundheitsfeld, wenn 460 Lobbygruppen da antreten und alle formulieren im Gesetz, ist natürlich schwierig. Aber ich möchte jetzt noch zum weiteren Punkt kommen. Ich habe bislang immer nur über Berlin geredet. Und wenn wir über Lobbying und Demokratie reden, denke ich, müssen wir auch über Brüssel reden, weil so über den Daumen gepeilt, werden heute etwa zwei Drittel der Verordnungen, Gesetzgebung oder der Vorbereitung von Gesetzen in Brüssel gemacht. Das heißt, alles, was wir so an gesetzlichen Regulierungen dann letztendlich in nationales Recht oder der Direktverordnung bekommen, werden in Brüssel vorgedacht. Und wir wissen ja, dass das Demokratieproblem in Brüssel noch ein ganz anderes Problem ist. Also wir haben gegenüber den Nationalstaaten oder gegenüber Berlin haben wir in Brüssel noch eine viel schwächere demokratische Kontrolle der Gesetzgebung oder der Entscheidungsverfahren. Und in Brüssel ist es auch so, es ist viel intransparenter, es ist viel zerklüfteter, es gibt Also so eine Faustregel ist, in Brüssel gibt es 15.000 Kommissionsbeamte. Die ganze EU-Kommission hat 15.000 Beamte, plus vielleicht nochmal 8.000 Übersetzer und Sekretariatsleute. Und es gibt ungefähr 15.000 Lobbyisten. Also das heißt, auf einen Kommissionsbeamten kommt ein Lobbyist. Und in Brüssel ist es nun so, dass in Berlin kann man wenigstens noch sagen, okay, es gibt eine sehr starke Tradition aus den Ministerien heraus oder eine sehr starke Beharrungsvermögen der Ministerien. Da gibt es auch sowas mit Beamtenstolz und so weiter, dass immer noch versucht wird, viel aus den Ministerien und aus den Fraktionen heraus selber zu machen. In Brüssel ist es ganz anders. In Brüssel läuft es, wenn die Kommission was macht. Und in Brüssel ist es ja so, dass die Kommission das Initiativrecht hat. Das ist ja, wenn in Brüssel was gemacht wird, muss die Kommission das vorschlagen. Das kann nicht vom Europaparlament kommen oder von irgendeiner Generaldirektion, sondern es muss aus der Kommission kommen. Dann läuft das so, dass die Kommission den Lobbygruppen, den Lobbyisten sagt, wir möchten das so und so machen. Wir haben folgendes Problem. Wir möchten meinetwegen diese Chemikalienverordnung REACH. Wir möchten diesen Bereich der Chemikalien in Europa regeln. Oder wir möchten eine Altautoverordnung machen. Das wird an alle Lobbygruppen ausgesandt, diese Botschaft, und mit der Bitte, doch mal Vorschläge zu machen, wie das geregelt werden soll. Also das heißt, in Brüssel ist es ein ganz offenes Verhältnis. In Brüssel ist sozusagen, in Brüssel wird die Demokratie auf dieser Interessengruppenebene praktiziert. Also wir stellen uns immer Demokratie vor, wenn wir wählen gehen, Abgeordnete wählen und die Abgeordneten sozusagen für uns sozusagen gedanklich die Politik formulieren. In Brüssel ist es ganz anders. In Brüssel machen die Lobbygruppen einen Vorschlag, setzen sich mit kleinen Einheiten die Kommission ist ja sozusagen eingeteilt in 25 Generaldirektionen, setzen sich mit den Arbeitsgruppen aus der zuständigen Generaldirektion zusammen und entwickeln dort einen Vorschlag, wie beispielsweise jetzt diese Chemikalienrichtlinie aussehen soll. Das heißt, die Kommission macht Vorschläge gegenüber den Lobbygruppen, sie öffnet sich. Das ist ein ganz offenes Verfahren. Hinzu kommt noch, dass die Kommission in Brüssel behilflich ist bei der Gründung von europäischen Verbänden. Also das heißt, die Kommission gibt Geld und hilft, dass sich Interessengruppen zu europäischen Verbänden zusammenschließen, weil die Kommission sozusagen in ihrem Selbstverständnis die Hüterin der Verträge ist, also das sozusagen der Wortlaut, also der Aufgabe der Kommission, Hüterin der Verträge, und die Kommission ist natürlich auch dafür zuständig, dass der Integrationsprozess voranschreitet. Und wenn man die Geschichte der Europäischen Kommission oder der Europäischen Union sieht, dann ist es natürlich erstmal sowas wie eine Europäisierung oder eine Vergemeinschaftung über den Markt. Das heißt, also wir haben keine, da, irgendwo in der Ferne gibt es mal sowas wie eine politische Gemeinschaft, aber die ist nicht real, sondern wir haben den Weg seit den 50er Jahren ist es erstmal eine Marktvergemeinschaftung. Und das zeigt sich natürlich dann zu 92 im ganz wesentlichen Schritt im gemeinsamen Markt. Dann später, so am Ende der 90er Jahre in der gemeinsamen Währung. Aber das sind alles erstmal Vergemeinschaftungen über den Markt. Das heißt aber auch, dass die Adressaten der Kommission natürlich die Wirtschaftsinteressen sind, und das ist ganz klar, wie auch auf der europäischen Ebene die Wirtschaftsinteressen, also die, das heißt, die Produzenteninteressen kamen vor, nicht die Konsumenteninteressen. Also das heißt, also natürlich die Automobilindustrie, die Chemieindustrie, nicht die Verbraucher oder auch nicht der Umweltschutz und so weiter hat Vorrang, sondern also das kann man ganz klar so auszählen, wo gibt es das meiste Personal, wer hat die meisten Ressourcen, das heißt sprichwort das meiste Geld, und wer hat den besten Zugang. Das sind immer die Produzenteninteressen, auch in Brüssel. Und die Kommission hat diese ja, hat Geld bereitgestellt, um europäische Verbände zu gründen, erleichtert auch, also das ist der nächste Punkt, weil natürlich der Kommission auch aufgefallen ist, dass wir auf der europäischen Ebene sowas wie ein Demokratiedefizit haben. Also das heißt, also es gibt kaum eine richtige demokratische Kontrolle. Das Europäische Parlament ist ja immer noch, also es ist schon besser geworden, aber immer noch relativ zahm und zahnlos. Die Kommissare werden von nationalen Regierungen bestellt. Der Kommissionspräsident wird faktisch ernannt. Also er wird zwar vom Parlament dann auch bestätigt, aber es ist nicht so, dass wir den Kommissionspräsidenten wählen würden, weil es keine Verfahren dafür gibt, weil, also Sie kennen ja das teilweise alles, weil es keine europäische Öffentlichkeit gibt, es gibt keine europäischen Parteien. Wir diskutieren immer noch national, wenn es um bestimmte Themen geht. Es gibt so kaum europäische Diskussionen oder Diskussionen auf der Europaebene. Und deshalb hat die Kommission gesagt, okay, wir müssen, weil Ziel ist ja Europäisierung, Vergemeinschaftung, ganz fernziehen, politische Union. Also stärken wir einfach die Interessengruppen, weil sich dadurch sowas wie ein Motor, oder weil die Kommission darin sowas wie ein Motor sieht, dass es eine Vergemeinschaftung gibt. Und die Kommission hat einfach einen Trick gemacht, hat gesagt, okay, alle Interessengruppen gehören zur Zivilgesellschaft. Und hat dann gesagt, okay, jetzt legen wir ein Programm auf zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Da ist ja auch was dran, weil wenn man sozusagen so einfach ganz abstrakt begrifflich macht, gehört ja auch der BDI zur Zivilgesellschaft. Also weil das eine Organisation ist, die zwischen Staat auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite ist, also zwischen, also eine intermediäre Organisation. Also, und alle Verbände sind in diesem abstrakten Sinne intermediäre Organisation, also Zwischenorganisation, die Vermittlung zwischen diesen beiden Bereichen. Und das Scharfe daran ist aber, dass in diesem Zwischenbereich natürlich auch die NGOs angesiedelt sind. Und natürlich auch die Wohlfahrtsverbände, da sind auch die politischen Protestgruppen angesiedelt, das ist alles Zivilgesellschaft. Und die Kommission hat also ein Weißbuch zur Verbesserung des europäischen Regierens dann natürlich so ein Programm entworfen mit dem Titel Stärkung der Zivilgesellschaft. Und da war auch im Verfassungsentwurf im Artikel 46 auch der Terminus drin, Kooperation mit der Zivilgesellschaft. Das heißt aber nichts anderes, als dass die Interessengruppen gestärkt werden sollen, mit dem Hintergedanken, dass wenn man die Interessengruppen stärkt, dass die sozusagen stärker eine europäische Sichtweise ausbilden und dass natürlich dadurch so etwas wie Europa zustande käme. Ich denke aber, das tut's nicht, weil natürlich nicht einfach, wenn man die Interessengruppen stärkt, so etwas wie Europa als politische Gemeinschaft zustande kommt, weil man stärkt halt einfach nur die Interessengruppen. Und das ist so der Weg der Kommission, wie sie dann auf europäischer Ebene faktisch das Lobbying stärkt. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass, um meinen Eingangspunkt nochmal aufzunehmen, dass wir, wenn wir über Lobbying reden, eigentlich nicht nur über Berlin reden oder über diese nationale Geschichte reden dürfen, sondern wir müssen vor allem auch über Brüssel reden. Ich will jetzt nochmal zu meiner Eingangsfrage kommen. Gefährdet Lobbying Demokratie? Ich würde sagen, ja, unter bestimmten Bedingungen, wenn nicht Vorkehrungen getroffen werden. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir, ich denke nicht, dass wir Lobbying verbieten können. Also, weil Lobbying ist einfach die Tätigkeit der Interessengruppen natürlich auf der informellen Ebene. Also man kann natürlich die Interessengruppen zurückdrängen, aber ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass das nur bedingt funktioniert. Der erste wichtige Punkt wäre, was ich eingangs versucht habe darzustellen, wir brauchen Transparenzregeln für Politiker, für Nebentätigkeiten und auch Transparenzregeln für die Lobbygruppen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir haben immer noch eine Chancenungleichheit. Also das heißt natürlich Chancenungleichheit zwischen den Wirtschaftsinteressen und den, sagen wir mal, Produzenteninteressen oder Konsumenteninteressen, Umweltinteressen, die sind ungleich. Also das heißt, Lobbying ist nur dann demokratieverträglich, wenn wir diese Chancenungleichheit versuchen einzuheben, auszugleichen oder eben durch bestimmte Mechanismen versuchen sozusagen einzudämmen. Und was noch hinzukommt, ist natürlich, dass wir durch dieses verstärkte Lobbying sowas wie diese demokratische Kontrolle und diese Zurechenbarkeit von Entscheidungen gefährden. Weil in der Demokratie ist ja so, dass wir wissen, okay, bei jeder Entscheidung wissen wir, diese Entscheidung hat das Parlament gefällt, dafür kann ich sozusagen die Regierungsmehrheit verantwortlich machen. Also man weiß, diese Entscheidung ist von denjenigen, die dort sitzen im Parlament, von dieser Fraktion sozusagen zu verantworten. Wenn aber wir ein verstärktes Lobbying haben, gerade auf der Brüsseler Ebene auch, wird es zunehmend unklar, wer für etwas verantwortlich ist. Weil es können ja auch Abgeordnete im Parlament sitzen, die damit bestimmte Interessen auch verbinden, weil sie groß rauskommen, weil sie Wahlkreisinteressen haben, weil sie möglicherweise hinterher so Jobs erwarten und so weiter und so fort. Also das heißt, wir müssen gucken, dass wir verstärkt Transparenzregeln aufstellen. Und also eine Regel, die gibt es ja seit 10 Jahren schon in Amerika. In Amerika ist ja das Mutterland des Lobbying, wo Lobbying zum politischen System gehört. Aber dort ist es auf jeden Fall so, dort gibt es eine Regelung, dass jede Lobbygruppe, die für ein bestimmtes Gesetz oder für ein bestimmtes Thema aktiv wird, sich erstens registrieren lassen muss, zweitens angeben muss, mit wem sie gesprochen hat, also sprich für was sie lobbyiert hat, welches Geld sie eingesetzt hat, das heißt, welche Honorare geflossen sind und wer diese Honorare bezahlt hat, das heißt, in welchem Auftrag diese Gruppe lobbyiert hat. Und ich denke, dass ja solche Dinge in Deutschland und in Europa auf der Brüsseler Ebene auch dringend notwendig sind. Also weil zurückdrängen geht nicht, also nur in bestimmten Maße. Und deshalb würde ich dafür plädieren, mehr Transparenz zu schaffen. Weil es ist ja nicht nur so, oder beziehungsweise der Clou ist ja, wenn man in Brüssel anguckt, wer sind die besten Lobbygruppen, dann sind es vor allem die intern wenig Demokratie praktizieren, das heißt, die schlagkräftig sind. Das heißt, das ist nicht unbedingt der Wirtschaftsverband, die nennen sich Eurofets, weil die haben verschiedene nationale Verbände als Mitglieder, die haben Unternehmen als Mitglieder, die sind faktisch eine Diskussionsrunde. Schlagkräftig ist beispielsweise so die Akteure, also das sind Politikwissenschaftler, die diskutieren intern nicht, große Firmen, Siemens oder BASF, ist schlagkräftig. Schlagkräftig ist aber auch Greenpeace, weil Greenpeace intern auch nicht viel diskutiert, die müssen nicht die Mitglieder haben. Also das heißt, die schlagkräftigen Lobbygruppen sind nicht unbedingt die Verbände, sondern es sind die Firmen und NGOs, die so ähnlich strukturiert sind wie Greenpeace. Also das heißt, wenn Sie mit einem Mitgliederverband Lobbying betreiben wollen, haben Sie ein Problem. Weil Sie müssen schnell sein und Sie können nicht immer Ihre Mitglieder befragen, weil da ist der Politikprozess schon wieder an einer ganz anderen Stelle. Und das heißt, je mehr Lobbying wir aber zulassen und betreiben, desto stärker verändern sich natürlich auch die Organisationen. Also weil wir natürlich dann eine Prämie aussetzen auf sozusagen schlagkräftige Organisationen, die sozusagen die Mitglieder nur wie Greenpeace sozusagen als Mitglieder haben, aber nicht mehr als diskutierende Mitglieder.